Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo beim Sportphysiotalk Podcast. Schön, dass du auch dabei bist bei Folge 2 von Schlaf und Sport, beziehungsweise die Auswirkungen von gutem Schlaf und schlechten Schlaf sozusagen. Im Teil 1 habe ich mit der Melanie schon sehr viel darüber gesprochen, warum Schlaf mittlerweile so ein großes Thema ist und auch immer mehr in der Gesellschaft ankommt, was für einen riesen Stellenwert Schlaf für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit und so weiter hat. Wir haben auch gesprochen über dieses große Thema Chronotyp und zirkadianer Rhythmus, dass es da einfach unterschiedliche Typen gibt und dass es auch auf Sportler und Sportlerinnen einfach auch unterschiedliche Auswirkungen hat, wenn jemand einfach zum Beispiel eher eine Lerche ist oder eine Taube, wie wir gehört haben, oder eben auch eine Eule, dass man da auch sein Training, seine Erholungsphasen und so weiter darauf steuern kann oder danach steuern kann, weil das dann einfach einen wirklichen positiven Leistungspush und eine große Auswirkung auch auf das Training hat. Im Teil 2 reden wir heute über Themen weiterhin, die den Schlaf in den Vordergrund stellen. Das heißt, es geht um Schlafqualität, es geht um Schlafzyklen, die wir besprechen auch werden, was da für unterschiedliche Phasen gibt und wie wichtig oder was in welcher Phase vielleicht auch stattfindet, wo der Sportler oder die Sportlerin einfach auch gerade diese Phase vielleicht auch, man braucht alle, aber hier vielleicht einen Fokus drauf mehr legen sollte. Aber auch, dass es so viele gibt, die einfach ständig versuchen, den Schlaf zu vermeiden mittels irgendwelchen Substanzen. All das besprechen wir auch in Folge 2. Und es gibt auch noch eine wunderbare Veranstaltung, der Tag des Schlafes, den die Melanie organisiert. Darüber wird uns die Melanie auch noch erzählen und dafür gibt es dann auch sozusagen noch eine Anmeldung, die ihr da auch machen könnt. Das Ganze findet online, aber auch präsent statt sozusagen in Wien und werde das in den Shownotes auf jeden Fall auch verlinken, falls da jemand Interesse hat, sich da anzumelden und sich den Tag des Schlafes sozusagen komplett zu widmen. Viel Spaß mit Teil 2 von Schlaf und Sport. Keine andere Spezies auf der Welt versucht den Schlaf so sehr zu umgehen wie der Mensch. Wenn ich meine Katzen hernehme, die schlafen gefühlt immer. Wenn man Tiere anschaut, die schlafen, wenn sie müde sind, schlafen sie. Selbst Pflanzen haben so einen zirkadianen Rhythmus, weiß man mittlerweile. Wir Menschen oder viele Menschen versuchen aber mit jeglichen Mitteln, sei es mit Koffein, mit Red Bull, mit Koffeintabletten, was auch immer, permanent diesen Schlaf zu umgehen. Warum neigen wir dazu oder warum versuchen so viele, das quasi zu skippen? Weil rein aus der Evolution wäre es ja der größte Fehler, wenn Schlaf nichts Wichtiges ist. Weil dann hätte die Evolution das ja irgendwann einmal gestrichen. Aber warum neigen wir Menschen dazu, alles dafür zu tun, nicht zu schlafen? Nicht alle, aber viele.
Ich kann jetzt die Antwort leider nicht für alle beantworten, warum Menschen das tun. Ja, es ist wirklich so, wir verbringen rund ein Drittel unseres Lebens im schlafenden Zustand. Vielleicht ist eine Erklärung dafür, warum wir so sehr gern wach sein wollen. In der Wachheit glaubt der Mensch, er kann alles kontrollieren. Kontrollverlust ist für viele Menschen ein großes Thema. Sie wollen alles steuern, kontrollieren, perfektionieren. Das sind auch die größte Schicht meiner Klienten, die dann Probleme mit Schlaf haben. Schlaf ist etwas, das mit Vertrauen, mit Loslassen zu tun hat, mit etwas, wo wir sagen, da muss ich nichts mehr tun, da kann jetzt alles abgeben. Und ich sage auch, Schlaf ist ja ganz unterschätzt, im Schlaf liegt ein riesengroßes, noch absolut unentdecktes, unerforschtes Riesenpotenzial für uns Menschen. Im Schlaf sind wir nämlich alles. Im Schlaf haben wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Im Wachzustand haben wir quasi nur 20-30% Bewusstseins, wirklich Kontrolle, Zustand über unsere fünf Sinne, die wir so haben, verarbeiten wir Dinge und können dann Dinge tun in einem bewussten Zustand. Im Traum, in den Träumen, in luziden Träumen, in Klarträumen hätten wir Zugang zu Informationen, zu Messages, zu Körperfunktionen, Körperkontrolle auch, die der Mensch, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst ist, dass er das alles kann und könnte, weil wir hier im Traumzustand zum Beispiel eben nicht den Naturgesetzen oder der Schwerkraft obliegen, sondern im Traum und im Schlaf können wir Dinge tun, die wir im Wachzustand niemals tun könnten. Und da auch mehr, gerade im Sportbereich, ich meine, viele Sportler üben ja dieses luzide Träumen zum Beispiel, dieses Klarträumen, also gerade am Morgen in den REM-Phasen können, wenn wir uns da den Wecker stellen und aufwachen und uns dann bewusst vornehmen, wir wollen diese Trainingssituation jetzt perfekt noch einmal uns erträumen und es schaffen, dann quasi im Traum die Kontrolle zu übernehmen, dann spricht man von Klarträumen oder luziden Traum, dann erlernt der Körper, wie wenn er das in real schafft, dieses Ziel zu erreichen und kann es im Wachzustand abrufen. Und das ist zum Beispiel ein Zugang, der noch viel zu unentdeckt und unerforscht ist. Viele Komponisten, Musiker, Mathematiker, Wissenschaftler, Einstein hat angeblich seine Relativitätstheorie im Traum sich gefragt und die Antwort dort bekommen, weil das Unterbewusstsein uns einfach viel größere Türen und Toren öffnet, als das Bewusstsein je imstande wäre. Und so würde ich sagen, verbringen wir und versuchen wir viel mehr Aufmerksamkeit, Liebe dem Schlafen und dem Zustand zu schenken, als der Wachheit. Im Wachsein müssen wir ja nur funktionieren. Mhm. Also da müssen wir immer nur tun. Und im Schlafen müssen wir gar nichts, außer Darlegen. Zu träumen.
Genau. Was auch so ein Thema ist im Sport, ich sage jetzt mal, gerade im Rennradsport, der sehr beliebt auch gerade ist, ist ja das Thema Kaffee ein eigentlich, man kauft sich ein neues Rennrad und eigentlich kauft man gleich die Espresso-Maschine dazu sozusagen, weil das eigentlich einhergeht. Das ist so eine Kultur, eine Kaffeefahrt machen. Man fährt wohin und trinkt einen Kaffee und so weiter. Jetzt weiß man ja, dass der Koffein in einer gewissen Form auch leistungssteigernd ist. Man merkt das oder man sieht das im Fernsehen bei Tour de France, dass die Radfahrer dann oder bei einem Triathlon, dass die dann noch zum Cola greifen oder zu einem Red Bull oder so, ja, dass die in den letzten Kilometer einfach diesen aufputschenden Effekt dieses Koffeins dann auch noch haben. Wenn das jetzt aber nicht als Leistungsfähigkeit angesehen wird, sondern Koffein ist jetzt ein Thema, und es gibt natürlich mehrere Faktoren, die den Schlaf stören können. Aber wenn wir jetzt einmal auf Koffein eingehen, wie ist es oder in welcher Form ist es ungesund noch? Und wie sehr beeinflusst jetzt zum Beispiel der Koffein, weil der einfach sehr beliebt ist in der Bevölkerung, den Schlaf oder die Müdigkeit, Melatonin und so weiter und so fort? Wie sehr hat der Kaffee Einfluss drauf und was kann man vielleicht machen, dass man, wir haben es auch da stehen, ein kleines Espresso-Häferl sozusagen, dass man auf das nicht verzichten muss, weil es einfach ja auch, wir wollen ja uns ja nicht komplett verschränken und dann haben wir ja wieder diesen Druck, von dem du geredet hast, auch was das Schlafen betrifft, sondern ja, wir sind nicht perfektionistisch, 80-20 Pareto-Prinzip sozusagen, ja, dass ich trotzdem meinen Kaffee weiter trinken kann. Wie viel waren der letzte? Was ist da so deine Empfehlung, gerade auch für Sportler oder Sportlerinnen vielleicht?
Ich glaube, das ist total individuell. Dem einen, also auch Studien gehen ja da ganz weit, was den Koffein und Kaffee angeht, sehr weit auseinander. Den einen hilft es extrem und gibt ihm den sogenannten Energiekick und Push. Dem anderen, der spürt nichts oder merkt keinen Energieanstieg. Ich sage immer, ein guter Powernap, ein guter Energiekick tagsüber, auch im Sport oder auch beim Autofahren, also wenn ich merke, ich werde müde beim Autofahren oder im Sport, dann ist es generell so 20, 25 Minuten zuerst eben etwas Koffeinhaltiges, einen schwarzen Tee, einen Kaffee oder Bitterschokolade zu nehmen. Eben die Inhaltsstoffe von Bitterschokolade, von Kaffee oder Red Bulls oder auch sonstigen aufputschenden Getränken haben meist nach ca. 30 Minuten erst die Entfaltung im Körper. Das heißt, nach ca. 30 Minuten spüre ich diese Energie. Und diese bis dorthin runterzufahren, wirklich entspannen, ich muss jetzt nicht schlafen. Es reicht dieser Halb-Halb-Zustand, dieser Alpha-Zustand, dieser Meditations-Trance-Zustand, dieser, wo ich einfach nur versuche, an nichts zu denken, alle Muskelbewegungen loslasse, eine Entspannungsreise mache, eine progressive Muskelentspannung mache, oder einfach nur da sitze und Augenklappe auf habe und Kopfhörer drin habe und binaurale Beats höre. 20, 25 Minuten und dann haben ca. 70-80% wirklich mehr danach, viel mehr Energie danach. Also das ist so der optimale Energiekick, den ich Ihnen leistungstief, der ja auch wieder bei jedem unterschiedlich ist, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, um 2-3 wäre super, wenn jeder noch einen Kaffee trinkt, das muss der letzte sein, ja, weil für eine Lerche oder für einen Frühtyp ist 2-3 schon spät für einen Kaffee. Der wird vielleicht zum Mittag den letzten Kaffee brauchen und der andere kann aber um 17, 18, 19 nur noch einen Kaffee trinken.
Mhm. Ja. Also ist es jetzt eher nicht so, ist es auch wieder, was das betrifft, einfach sehr abhängig davon, was ich für ein Typ sozusagen bin, kann man jetzt auch nicht unterm Kamm scheren und sagen, so und so ist es. Ich meine, klar, dass jetzt wahrscheinlich übermäßiger Koffeinkonsum permanent jetzt auch nicht förderlich ist, ja, sondern, so wie du schon gesagt hast, der richtige Zeitpunkt für diese Stoffe, das sollte einfach auch gewährt werden und nicht einfach jede Stunde quasi einen Espresso oder was auch immer trinken, weil das wird dann wahrscheinlich in weiterer Folge zu Schlafprobleme noch führen oder dass man vielleicht nicht einschläft, wenn man einfach, weiß ich, das Melatonin quasi nie hinsetzen kann, weil immer schon das Koffein quasi, so quasi Reise nach Jerusalem in die Richtung, dass immer schon dort sitzt das Koffein und das Melatonin kann nie, ich glaube Melatonin dockt dann an, oder? Oder ist das Adenosin? Nein, Melatonin.
Melatonin.
Genau, Melatonin dockt ja dann an und das kann sich ja dann quasi nie hinsetzen sozusagen und man wird dann eigentlich, es kommt nicht diese Müdigkeit rein und deshalb glaubt man ja vielleicht auch, ich kann mir noch die nächste Netflix-Folge anschauen und das noch und verpasst dann eigentlich wieder meinen Rhythmus, dass ich jetzt schlafen gehe. Und dann kann das ja quasi zu einer Art bisschen ein Teufelskreis werden, wenn das dann zum Normalzustand wird.
Genau. Also verschiedene schlafverzerrende Ursachen gibt es. Das eine ist natürlich Koffein oder dass der Fernseher, also Netflix und die digitale Welt, Smartphones, Handys, Videos, die ich mir am Abend oder 2-3 Stunden vor meiner eigentlichen biologischen Schlafenszeit noch zumute, macht mich einfach wacher. Auch viel natürlich Blaulicht, also die LED-Glühlampen ist eines der schlechtesten Erfindungen, finde ich als Schlafcoachin, weil ich einfach diese Blaulichtanteile von LED-Glühbirnen, vor allem wenn sie von Deckenbeleuchtungen kommen, machen sie uns viel wacher und munterer und verzögern dadurch auch natürlich meine Schlafenszeit nach hinten. Und wir leben prinzipiell schon in einer Gesellschaft seit 100 Jahren, wo der Mensch, schätzt man, 1-2 Stunden pro Tag sowieso zu wenig Schlaf abbekommt. Also wir leben ja schon in einer chronischen schlafdefizitären Gesellschaft. Also wir bräuchten alle ein bisschen wieder mehr länger und besseren Schlaf, damit wir auch wieder besser drauf wären und auch gesünder sind, psychisch wie physisch.
Du hast gerade schon die Thema Smartphones und so angesprochen. Evolutionstechnisch ist ja gestern am Abend quasi noch, so sind wir noch am Lagerfeuer oder in der Höhle gesessen. So viel hat sich dabei getan, aber trotzdem, was auf uns einprallt, das hat die Evolution, das können wir ja noch gar nicht greifen oder damit können wir ja noch gar nicht umgehen. Wir kommen jetzt schon wieder in die nächste Phase mit AI und so weiter. Ja. Was kann ich als Sportler, der seine Regeneration verbessern will, der seine Rehabilitation, aber vielleicht auch die Prävention verbessern will, was kann der machen sozusagen, um seinen Schlaf, da gibt es ja dieses schöne Wort, diese Schlafroutinen und Hygienen, was kann man da machen, damit sein Körper sozusagen, dass ich das Maximale rausholen kann, wenn man schon eben bei Smartphones und so waren und Lichtquellen, wie kann man ich weiß, das ist jetzt ein großes Thema, aber so kurz, so ein paar Take-Home-Dinge, überblicksmäßig, was kann man tun, damit man da sich verbessert?
Das Wichtigste ist es, meiner Meinung nach, eine gute Regulation des Parasympathikus und Sympathikus zu haben. Wie kann ich das feststellen? Zum Beispiel auch über eine HRV-Messung, die ich mir machen lasse, wie hoch ist mein Stresslevel gesamt? Natürlich, der eine ist resilienter als der andere, aber prinzipiell zu schauen, viele Menschen, erlebe ich sehr oft, die grundangespannt ein hohes Stresslevel haben, wissen gar nicht, dass sie so eine hohe HRV-Wert haben. Und wir brauchen aber gerade in Zeichen der Digitalisierung, so wie du sagst, wann waren da Menschen noch vor 100, 150 Jahren im Sympathikus tagsüber, im Wachzustand, also in der Anspannung. Wann war er? Wenn es Stress mit der Partnerin oder Partner gegeben hat, vor tausend oder vielen Jahren davor, wenn ein Säbelzahntiger vor einem gestanden ist oder ein Krieger, dann war der Sympathikus aktiv, dann waren wir auf Kämpfen, Fliehen oder Erstarren ausgerichtet. Das heißt, heutzutage sind wir aber, brauchen wir nur schauen, in ständiger Anspannung. Was ist die nächste Push-Up-Nachricht? Was muss ich als Nächsten für einen Trainingsplan einhalten? Wann muss ich das Nächste so und so erledigen? Also ich bin, welche Informationen gibt's jetzt? Welche E-Mails kommen? WhatsApp-Nachrichten? Also es ist das Gehirn, unser Nervensystem ist in ständiger Anspannung. Und wir brauchen aber, um gut zu schlafen und auch um eine gute Durchschlafqualität zu haben, eine gute Regulation dieses Entspannung, Anspannung, Nervensystem. Wenn wir das untertags im Wachzustand nicht haben, können wir das Gehirn auch in der Nacht nicht plötzlich sagen, so, jetzt schalten wir um auf Entspannung, auf den Parasympathikus, jetzt schlafen wir super schnell ein, haben wir kurze Schlaflatenz von 10 Minuten Einschlafzeit und haben wir super Durchschlaf, wir wachen nie auf und schlafen 7-8 Stunden durch. Das spielt es nicht mehr. Weil deshalb sind die Durchschlafprobleme so stark. Das Gehirn ist so überreizt und so in so einer hohen Anspannung, dass diese Regulation nicht mehr harmonisch funktioniert. Es findet nicht mit einer guten Entspannung statt, sondern es quasi bleibt tagsüber mehr oder weniger in einer Dauer an hängen im Anspannungsbereich. Also das Vagussystem ist natürlich eine ganz wichtige Sache beim Schlafen, weil eben zu guten Schlaf, der Königsweg zu guten Schlaf ist immer die Entspannung. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich meine Klienten im Tag so oft und so gut wie möglich in die Entspannung bringen. Und je mehr eben die Digitalisierung kommt, je mehr wir da in diese Entspannung kommen, desto schlechter wird unser Schlaf. Also Sorgen, Ängste, Stress, was ja all die letzten Jahre in der Gesellschaft, das waren alles Ursachen und Gründe, warum die Menschen so schlecht schlafen wie zurzeit. Und gerade als Sportler, die kommen ja auch nicht einfach, nur weil ich jetzt Sport mache, haben sie ja trotzdem auch vielleicht Sorgen, Ängste, Erfolgsdruck. Und dieser Stress, das schüttet Cortisol und viele andere Stresshormone aus und die macht eben wiederum eine mindere Schlafqualität aus.
Ja, also ich denke da einfach an Olympioniken oder halt an Olympiateilnehmer, die einfach, es gibt Sportarten, da ist Olympia das Größte, die arbeiten da 4 Jahre drauf hin und das ist natürlich ein ständiger, da hast du die Konkurrenz, da hast du in deiner Mannschaft Machtkämpfe vielleicht oder man merkt das, wenn das in Richtung Quali geht, ja, dass dann vielleicht der Kontakt bist, das heißt, da ist immer dieser Stress auch da, dann hast du natürlich noch all diese anderen Faktoren, die du eh beschrieben hast, ja, was auch von der sportphysiotherapeutischen Seite super spannend ist, weil du es auch erwähnt hast, ist der Parasympathikus und Sympathikus und da weiß man einfach, eine zu hohe Sympathikusaktivität hat Einfluss auf die Wundheilung. Das heißt, wenn jemand operiert worden ist und der hat einfach diesen Stress, ja, und eine OP ist ja auch ein Stress für den Körper und wenn ich mich davon nicht schon richtig erhole, dann kann das da sein, dass einfach die Wundheilung länger dauert. Oder chronische Entzündungen in Sehnen zum Beispiel auch, wenn der Sympathikus permanent feuert, wenn dieses Cortisol immer da ist, ja, dann hat das einfach einen wahnsinnigen Einfluss. Und nochmal, da kann ich machen an Übungen, was ich will, aber wenn ich diesen Sektor nicht schaffe, dem Sportler oder Sportlerin verständlich zu machen, auch wenn das nicht meine Expertise ist, aber dann gibt es so Leute wie dich, wo ich ein Netzwerk habe, wo ich sage, bitte schau dorthin, weil dann wird deine Sehne wahrscheinlich auch heil werden. Also es muss nicht immer nur der Grund sein, dass das ein falscher Schuh ist oder dass das eine Überbelastung ist, sondern es kann einfach auch sein, dass der Sympathikus permanent feuert. Und das ist schön, dass du das auch erwähnt hast, weil das einfach, das habe ich mir auch notiert, nämlich Sympathikus ist da einfach ein wahnsinniges Thema in der Sportphysiotherapie oder in der Reha generell, dass da einfach zu massiven Wundheilungsstörungen noch kommen kann oder der Wundheilungsprozess einfach wahnsinnig sozusagen länger braucht oder eben gestört ist in seinem Ablauf sozusagen.
Genau. Ja, das ist also man weiß es ja auch nach zum Beispiel, wenn man sich nach Impfungen, wenn ein Mensch danach ausreichend und qualitativ gut schläft, hat er 10-mal so hohe Antikörper in der Regel als ein Mensch, der danach eine schlechte Nacht hat oder feiern geht oder Party macht. Mhm. Also und auch, man weiß zum Beispiel gerade beim Sympathikus, Parasympathikus, Entspannung, Anspannung, wie wichtig es ist, wenn ich eine Verletzung erleide oder einen Verkehrsunfall erleide, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich sofort wieder entspannen kann, indem nur ein Mensch da ist, der da ist, wo er sagt, okay, mir wird jetzt gerade geholfen. Das trägt extrem zum Adrenalinabbau bei und das wiederum zur Wundheilung. Also oft geben ja Mediziner dieses Mittel, wo es diese Adrenalinausschüttung eben unterdrückt, damit man ihn ruhig stellt. Mhm. Und man weiß, wie schwierig das in der Regeneration dann auch ist, wenn man Menschen einfach das nicht ausleben lässt und nicht in die Entspannung kommen lässt, bevor die Wundheilung oder die Operation beginnen darf. Oder auch nach Operationen. Wie wichtig es ist, dass derjenige gut schläft und entspannt ist. Also eine entspannte Behandlung, wurscht ob Massage oder Operation, führe ich das bei einem Menschen durch, der in dem vorderen Vagusbereich ist der Nutzen und die Heilung 10-mal besser als bei jemandem, der auf einer Massageliege liegt und angespannt ist.
Was ja auch so ein Thema im Schlaf ist, eben, weil wir gerade gesagt haben, Wundheilung und so weiter, dass ja die Hormone auch sehr stark für eine bessere Wundheilung verantwortlich sind sozusagen. Jetzt gibt es da das Wachstumshormon, viele kennen das unter HGH. Man kann sich das auch zuführen. In einigen Sportarten wird das quasi Folge Doping im Sport. Habe ich eh die NADA da gehabt. Da ging es auch darum, was man sich sozusagen zuführen kann. Aber unser Körper produziert das auch selber. Und Wachstumsfaktor ist natürlich wahnsinnig wichtig für Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse im Körper. Gerade im Zuge einer Rehabilitation. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der einfach so wichtig ist, seinen Patienten und Patientinnen auch dann sozusagen zu sagen, okay, wenn du jetzt ein vermehrtes Muskeltraining brauchst, weil deine Wadenmuskulatur aufgrund der Achillessehnenruptur abgeschwächt ist, dann findet im Körper einfach dieser Aufbau auch statt aufgrund dieser Wachstumshormone. Und deshalb ist es das einfach auch so wichtig, einfach wieder zu sehen, okay, es passieren diese Prozesse, die man wo man glaubt, nur weil ich trainiere, wächst der Muskel jetzt, sondern ganz im Gegenteil, dieses Wachstumshormon ist sehr aktiv in der Nacht, selbst Testosteron wird in der Nacht auch oft gebildet und das sind alles Dinge, die einfach da einen wahnsinnigen Einfluss haben. Deshalb auch wieder, habe ich jemanden, der ein Problem hat beim Muskelaufbau nach seiner Operation, auch da vielleicht jetzt nicht nur seine Trainingsmethoden hinterfragen, was man natürlich auch kann, seine Ernährung hinterfragen, was auch wichtig ist, aber dann auch wieder sagen, hey, okay, wie schaut dein Schlaf aus? Und das ist so ein bisschen auch meine Idee dieser Folge, meinen Kollegen und Kolleginnen, den Jungen vielleicht, die gerade im Studium noch sind oder so, ihnen dieses Thema Schlaf auch sozusagen noch näher zu bringen, wie wichtig das auch für die Wundheilung sozusagen ist. Ich habe mir noch eines rausgeschrieben, dass das Internationale Olympische Komitee sogar 2015 den Schlaf sozusagen als eines der wichtigsten Elemente in ihren sozusagen, wie soll man sagen, in ihr Curriculum oder wie auch immer Portfolio aufgenommen hat, dass die sportliche Entwicklung bei Sportlern auch wirklich fördert sozusagen. Auch selbst da große Verbände merken immer mehr, wie wichtig dieser Schlaf eigentlich sozusagen auch ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man merkt, du hast das vorab beschrieben, der Schlaf ist oder die Schlafforschung ist zwar noch dort, wo die Ernährung vor 40 bis 60 Jahren waren, aber es tut sich was, wenn du uns da so ein bisschen einen Vorausblick gibst. Was glaubst du, sind so die nächsten großen Veränderungen? Kann man da in die Zukunft schauen ein bisschen, dass man da Hilfsmittel oder was auch immer, was glaubst du, ist da so für die Zukunft vielleicht, wenn du da uns ein bisschen mitnimmst, was kann da kommen?
Ich glaube, eben wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen, dass Schlaf etwas ist, das nicht vergeudet ist und das wir einfach in einer Form absolvieren dürfen, wo wir nichts müssen. Im Gegensatz zur Ernährung oder Bewegung, also im Gegensatz zu meinen Kolleginnen, die Ernährungscoaches sind oder Bewegungs- oder Motivationscoaches sind, ist, ich kann im Schlafbereich den Menschen nicht nach einem richtigen Plan coachen. Je mehr ich unter Zwang und Struktur jemanden an Schlaf anleite, desto weniger wird er gelingen. Schlaf hat extrem viel mit Loslassen, mit Vertrauen zu tun. Und je besser mir das gelingt, desto eher werde ich überall gut schlafen können. Je weniger ich kontrollieren und perfektionieren will beim Schlaf, desto besser wird er mir gelingen. Also je weniger ich genau diese Punkte im Auge habe, dass der Schlaf in meinem Sport so wichtig ist für Muskelregeneration, für die hormonelle Regulation, für die Gedächtnisbildung, für mein motorisches Lernen, für meine kognitive Verarbeitung und. Je weniger ich mir das immer so vor Augen habe, ich muss jetzt auch schlafen, desto besser wird es mir gelingen und desto besser wird Schlaf eben da sein. Also mein Weg ist eher sozusagen, Schlaf ist das Beste, was da passieren kann und jeder von uns kann es einfach. Ja, wir verlernen es uns nur, weil wir im Wachen oft zu ungeschickt sein und uns überfordern wollen mit gewissen Dingen. Mhm. Und von dem her eher anzuleiten und da zu sein und eben zu schauen, wohin kann es gehen, eben wie zum Beispiel immer Bewusstsein zu schaffen, welcher Chronotyp bin ich und wie kann ich den in meinen Alltag so gut wie es geht einbauen.
Ja, ich glaube, das ist, so wie du gesagt hast, wir haben es verlernt. Ich glaube, wir haben vieles verlernt. Auch viele sagen, Leute sagen, sie sind nicht kreativ und so weiter und so fort. Und ich denke, wir sind alle kreativ, wenn man sich kleine Kinder anschaut, die erfinden, die könnten hier in diesem Raum sitzen und würden hier ein Prinzessinnen-Schloss spielen oder ein, was weiß ich nicht, ein Cowboy-Indianer-Spiel erfinden, mit, obwohl nicht einmal Figuren da sind. Ja. Das heißt, auch da, ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, diese Kreativität zurückzugewinnen, und da ist natürlich der Schlaf auch eine wahnsinnig wichtige Komponente, weil ich, umso mehr man oder umso einen besseren Schlaf man hat, umso besser ist auch, glaube ich, die Kreativität, und das ist ja auch jetzt vielleicht im Sport oder als Sportphysiotherapeut vielleicht auch wichtig, sich Übungen einzufallen zu lassen. Wie kann ich vielleicht den Bewegungsablauf bei dem oder der Sportlerin noch besser gestalten? Und da ist einfach die Kreativität auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wie sehr der Schlaf ist. Ich habe da in einem Buch von dem Amerikaner da, die haben irgendeine Studie gemacht, wo sie einer Spinne unterschiedliche Substanzen gegeben haben, also von LSD bis hin zu Kokain und so weiter und so fort, und unter anderem auch Kaffee, und bei den Stoffen wie LSD war dieses Spinnennetz, was die dann gemacht hat, so wirklich wahnsinnig vollkommen gerade, und bei dem, die Koffein zu sich genommen haben, also wahnsinnig viel Koffein halt, da war das Netz irgendwie gesponnen. Das fand ich so spannend von dem Ding einfach, dass einfach, wenn ich einfach wenig Schlaf habe, in Kombination, ich versuche das dann mit dem Koffein auch noch, dass da auch wahnsinnig diese Kreativität drunter leidet, und das war ein richtig schönes Bild auch von dem Ganzen. Was auch noch vielleicht ein Blick in die Zukunft ist, mittlerweile, man geht auf der Straße, ich weiß nicht, ich will nicht sagen jeder Zweite, aber vielleicht jeder Vierte, Fünfte, hat irgendeine Armbanduhr von unterschiedlichen Marken, die mittlerweile, weiß ich nicht, alles tracken können. Ich selber trage auch so ein Band von einer Marke, fängt mit W an, das auch eben deinen Schlaf aufzeichnet, oder deinen Schlaf aufzeichnet, deinen Schlaftracker sozusagen. Geht das überhaupt mit so einem Ding an der Hand oder am Oberarm oder wo auch immer? Kann ich damit wirklich meinen Schlaf aufzeichnen?
Schlaf messen kann man wirklich nur mittels EEG, also mittels Gehirnstromaktivität, kann ich sehen, in welchem Schlafstadium ein Mensch ist. Wir haben ja unterschiedliche Schlafstadien. Und diese Tracker und Wearables, die es da gibt, von Ringen über Armband, Uhren, die haben als Sensoren, was machen die? Die haben Sensoren wie einen Pulssensor, meistens einen Sauerstoffsättigungssensor, einen Bewegungssensor, einen Lichtsensor. Und diese Sensoren liefern gewissen Daten einer App. Die App hat dann auch noch Daten von vom Träger, wie alt er ist, männlich, weiblich, Geschlecht, vielleicht noch die Gewicht, ob er regelmäßig Sport macht. Und anhand dieser vielen Daten ist dann eine KI dahinter, die dann in der Nacht, wenn man dann ruhig ist und die Uhr trägt und einen gewissen Puls und einen gewissen Sauerstoffsättigung hat, ungefähr berechnet, welche Schlafstadien das jetzt eventuell sein könnten. Das kommt aber je nachdem, wie gut die KI im Hintergrund ist, die das jetzt herausberechnet aus diesen Daten, die sie da bekommt. Die Genauigkeit ist meistens zwischen 50% und 60%. Das ist im Schnitt. Es gibt schlechtere, es gibt bessere. Aber mehr als 60% haben diese Uhren meistens nie. Warum und was heißt das? Weil wenn die Uhr jetzt angibt, ich bin fast die ganze Nacht in Leichtschlaf, also N2, N1, N2, und die sagt 55% Genauigkeit, dann kann sie mir das die ganze Nacht durchspielen und die haben noch immer Genauigkeit von 55%. Also wichtig ist, was macht dann am Morgen, wenn ich mein Handy nehme und die App nehme, was macht dann die Auswertung mit mir? Stresst es mich? Habe ich jetzt Panik, weil mir die Uhr oder der Ring anzeigt oder die App da, ich habe angeblich nur 10 Minuten Tiefschlaf gehabt und ich möchte mich jetzt noch optimieren in meiner Tiefschlafphasen. Wenn es mich stressen beginnt, diese Auswertung, dann würde ich jedem raten, aufzuhören mit diesem Tracken, weil es mich wieder unter Leistungszug oder wie gesagt, und genau ist es nicht. Wenn es mich jetzt, natürlich, wenn ich jetzt einmal mit einem Klienten durchgehen möchte, welchen Schlafwachrhythmus er hat, ich lasse jeden meiner Klienten ein Schlaftagebuch. Das ist übrigens das sinnvollste Tracken. Also das sinnvollste Tracken ist wirklich halt das subjektive Aufzeichnen von einem Morgen- und Abendprotokoll. Einfach einmal für 14 Tage sich wirklich hinzusetzen, in der Früh, ein paar Minuten am Abend mein Protokoll auszufüllen. Wie geht's mir? Wie viel ungefähr habe ich geschlafen? Wann bin ich schlafen gegangen? Wann bin ich aufgewacht? Wie oft circa bin ich aufgestanden? Wie viel Energie hatte ich tagsüber? Wie müde bin ich beim Einschlafen jetzt oder wie müde fühle ich mich gerade? Sowas alleine für 14 Tage bringt meine Klienten so viel weiter in ihrer eigenen Einschätzung. Oft tun meine Klienten nichts anderes, als ihren Schlaf immer zu falsch und zu negativ bewerten. Da haben sie in der Woche ein, zwei schlechte Nächte, wie sie mir sagen, gefühlt sind sie jede Nacht und schon bin ich auf Kriegsfuß mit dem Schlaf. Schon mache ich ihn zu meinem Feind. Und so kommt dann oft so ein konditioniertes Schlafstörung zustande, wo dann oft mit Angst einhergeht, wo ich dann am Tag schon Angst kriege, was ist, wenn ich wieder schlecht schlafe. Ja? Dann bin ich morgen wieder so drauf und kann morgen wieder nichts erledigen. Ja? Muss morgen wieder rasten, damit ich dann eine gute Nacht habe. Was ist, wenn die Nacht wieder schlecht wird? Dann muss ich zum Psychiater, dann brauche ich Schlafmedikamente und, und. Und so beginnt der Teufelskreislauf in die Insomnie. Deshalb zu den Variables zurückzukommen. Wenn es mich stresst, bitte Finger weg. Wenn ich sage, na, ich möchte es mir mal anschauen, wie so ungefähr meine Schlafqualität ist, ist super. Was ich auch noch jetzt erwähnen möchte, ist, es gibt eine österreichische Firma, die dahinter wirklich über eine HRV-Messung, über einen Polarbrustgurt, eine Schlafmessung durchführen kann, die zu 80% Genauigkeit hat. Und das ist die Nukur-App von Manuel Schabus aus Salzburg. Die haben dahinter die KI wirklich mit über 9000 vollständigen Polysomnographienächten, so nennt sich das, eine Schlaflaboraufzeichnung, hinterlegen können. Und da berechnet die KI über die HRV-Messung relativ mit einer hohen Genauigkeit meine Schlafstadien. Die mir dann auch wirklich gut Auskunft geben kann, ob die nacherholsam de facto war oder nicht. Wichtig ist sowas, wenn ich mich da optimieren möchte, wie beim Sport, bitte professionelle Unterstützung und nicht selber diese Daten dann versuchen rauszulesen oder abzuwerten oder zu sagen, oh mein Gott, ich habe die Nacht nur, wie gesagt, 10 Minuten Tiefschlaf gehabt. In der Regel haben wir zwischen 10% und 15%, ein gesunder Mensch mit zwischen 30, 40, 50 Jahren hat so zwischen 10, 15, maximal 20% Tiefschlafanteil pro Nacht. Manchmal braucht man weniger, manchmal braucht man mehr. Der Körper holt sich das, was er braucht sowieso. Wir müssen es nur zulassen und ihm geben.
Ich glaube auch, dass, weil da sind wir eigentlich ja wieder bei dem Thema, was wir vorher gesagt haben, der ständige Input, den wir haben. Und im Endeffekt machen das diese Dinge ja auch. Also wenn ich da meine monatliche Auswertung kriege, was da drinnen steht, ja, dann mich stresst, der Schlaf ist nicht das, was mich stresst, aber es ist irgendwie so, ich fühle mich ständig, okay, ich muss das jetzt ausfüllen, mein Logbuch, was ich gestern gemacht habe, ich mache das jetzt in der Früh, weil dann sind die Daten nur richtig. Und wie du sagst, das ist eigentlich wieder ein Stress, wie ich das verwende, ich nutze den Schlaf dafür eigentlich jetzt, also ich schaue da wenig auf die Schlafphasen. Was ich spannend finde, ist eben die Herzratenvariabilität, das finde ich sehr super, und der Ruhepuls, weil ich dann schon immer wieder sehe, okay, anhand dieser zwei Werte, die sind gerade nicht optimal, wie sie sein sollten, und dann habe ich schon zweimal jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich später einen Tag oder einen halben Tag, selber am selben Tag noch, dann auf einmal mich wirklich nicht gut gefühlt habe. Das heißt, es ist ein leichter Infekt kommen, beziehungsweise ich hatte so eine Magen-Darm-Sache dann. Ja. Und da hat mir anhand dieser HRV und den Ruhepuls habe ich schon gemerkt, okay, das kann man, anscheinend kann diese KI das da schon ganz gut einschätzen. Beim Schlaf nehme ich es nicht so voll, sage ich da ganz ehrlich. Das ist jetzt okay, ich schaue mir es mal kurz drüber und denke mir, ja, okay, REM-Phase war so und so. Aber es ist jetzt für mich nicht irgendwie so, ich stress mich nicht damit, dass ich jetzt einen schlechten Schlaf hatte sozusagen. Ich nutze es wirklich für diese Daten der Pulse und also von Ruhepuls und Herzratenvariabilität. Das ist für mich so der Ding. Ganz kurz, ich meine, auch das ist wieder ganz richtig, ganz groß. Was ich oft immer sage, ist so, oder die Info, die ich habe, ist, dass in der REM-Phase man quasi reglos ist. Kann man das so sagen? Oder ist das nicht in der REM-Phase? Also, dass die Muskulatur sich komplett, die willkürliche Muskulatur, nicht der Herzmuskel und so weiter, der rennt weiter, aber die Muskulatur, mit der ich die arbeite, der Bewegungsapparat, der da sozusagen fast auf reglos ist, der Tonus, kann man das so sagen?
Genau, der Muskeltonus ist ausgeschaltet in den REM-Phasen. Bei einer REM-Phasenstörung ist dann das Problem eben, dass der Muskeltonus nicht deaktiviert ist, sondern eben sich einschaltet. Und das kann gefährlich werden. Also das ist eine Schlafstörung, eine REM-Phasen-Schlafstörung. Aber in der Regel genau REM-Schlaf ist nichts anderes, dass wir eben unser Gehirn ist bereits quasi wieder wie wach, eine volle Aktivität da, aber unser Muskeltonus ist aus und in den REM-Phasen haben wir eben die nachvollziehbaren bzw. erinnerndsten Träume. Wir verarbeiten vor allem unsere Emotionen, regulieren sich in den REM-Phasen.
Ich denke mal, also warum ich das erwähne, ist gerade für die Regeneration, dass ja auch super wichtig ist, wenn der Tonus vom Muskel auch mal komplett runterfährt. Weil viele Leute haben Überlastungsprobleme, weil der Muskeltonus zu stark ist, dann hat der, oder meine logische Folgerung ist vielleicht, okay, er hat vielleicht ein Übertraining, ja, er hat vielleicht einen falschen Laufstil, ja, aber ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, okay, vielleicht ist bei dem in der REM-Phase, vielleicht können die zu kurz sein, vielleicht hat er sie gar nicht, vielleicht hat er sie zu selten, dass die Muskulatur bei dem wirklich auch loslassen kann. Und das ist eben auch wieder so ein Punkt, den ich mir da extra im Zusammenhang auch mit der Betreuung von Sportlern und Sportlerinnen halt rausgeschrieben habe, wo ich das einfach auch super wichtig finde, diesen Input, dass da der Tonus komplett runterfährt, was ich mir als Therapeut dann auch wieder nutzen kann, um die Info weiterzugeben, mal zu schauen, wie das da ist. Und deshalb habe ich mir die REM-Phase, es sind natürlich alle Phasen wichtig und haben ihre Vorteile, aber bei der REM-Phase habe ich mir das halt mit den Muskeln da ganz speziell rausgeschrieben. Das,
ich glaube, auch wichtig ist zu erwähnen, dass vor allem REM-Schlaf erst in der zweiten und vor allem dritten Drittel unserer Nachthälfte passiert, also dritten Drittel der Nacht passiert. Das heißt, je länger wir schlafen, desto mehr REM-Schlaf hat der Mensch. Also im ersten Drittel der Nacht haben wir anteilmäßig in den Schlafzyklen, man spricht ja von Zyklen, nicht von Stunden, die der Mensch schläft, also ein Zyklus umfasst alle vier Schlafstadien, N1, das ist ein Halb-Halb-Zustand, wo wir quasi, der Kortex ist noch wach, wir haben das Bewusstsein noch an, unsere Sinne, wir hören noch Dinge, aber schon weiter weg, es ist alles schon runter reduziert. Und das wie ein tiefen, entspannter Hypnosezustand. Wir kriegen es, wir hören noch, aber wir sind schon mehr weg. Unser Unterbewusstsein ist am Auftauchen, Halb-Halb-Zustand, N1. Dann kommt der N2-Zustand, wo unser Kortex, unser Bewusstsein ganz weggedriftet ist, unser Unterbewusstes voll da ist, wir hören nichts mehr, unsere Sinne sind weg, wir erleben, N2 ist unser Hauptschlafstadium, ca. 50-60% unserer gesamten Schlafzeit verbringen wir in diesem N2-Stadium. Sehr wichtig, auch für Regenerationsprozesse, hormonelle Reinigung, Entgiftungsprozesse, Stoffwechselprozesse. Und dann kommen wir relativ schnell in den ersten 90 Minuten, nach ca. 25 Minuten, gelangen wir in eine Art so, wo fast keine Gehirnaktivität mehr zu messen ist, wo wir ihn in diesem Tiefschlafstadium sehen, wo vor allem Zellerneuerungsprozesse, Regenerationsprozesse, da sind wir circa 30, 40 Minuten, in den ersten 90 Minuten sind wir circa in diesem Tiefschlafstadium. Dann tauchen wir wieder auf, kurz in N2, N1 und in REM auch. Dazwischen haben wir auch immer wieder kurz Wachphasen, nur ganz kurz unter 2 Minuten, die kriegen wir nicht bewusst mit. Und dann beginnt das Spiel in den nächsten 90 Minuten wieder, im zweiten Schlafzyklus. Nur ist der Tiefschlafanteil schon geringer. Und der Körper holt sich quasi in den ersten 2 bis 3 Zyklen von einem gesunden Menschen seinen Tiefschlafanteil. Also der Tiefschlaf ist insofern der wichtigste, organisch gesehen der wichtigste Schlaf, weil wir in diesem Tiefschlaf auch Schlafdruck abbauen. Schlafdruck ist etwas Physisches, was wir tagsüber in uns aufbauen. In der Wachheit baut sich Schlafdruck in uns auf. Nach 12 Stunden Wachheit haben wir 100% Schlafdruck. Und nur im Tiefschlaf baut sich dieser Schlafdruck auch wieder zu Null ab, sodass wir dann auch wieder ausgeschlafen sein können und keinen Schlafdruck tagsüber erleben. Wir kennen Menschen, die organische Schlafstörungen haben, wie Atemaussetzer, Apnoe, bei älteren Herrschaften sehr oft, die dann beim Frühstück, Mittagessen, beim Autofahren, wurscht, wo es gerade ruhig und still ist, auf einmal einnicken, einschlafen. Das ist, nennt sich, das immer Zeichen, dass der Mensch nicht genug Tiefschlafanteil anscheinend gehabt hat in der Nacht, weil nicht genug die Schlafdruck abgebaut wurde. Und deshalb ist die erste Drittel der Nacht mit viel Tiefschlafanteil, aber auch N1, N2, N3 und ganz kurzen REM-Phasen. Nach circa 2 bis 3 Zyklen, das heißt nach circa 3 bis 4,5 Stunden, ist der Mensch ausgeschlafen, physisch gesehen. Der Mensch hat vorher immer mehr oder weniger polyphasisch fast geschlafen. Also man nennt es auch oft biphasisch. Man hat nie einen Schlaf alleine gehabt, so wie wir jetzt einen Durchschlafen von 7, 8, 9 Stunden. Das kann der Mensch ja erst, seit wir Kaltschaummatratzen haben und gute Betten und geschlossene Türen haben und alles Vorhänge und ruhig ist, eine super Schlafumgebung einfach haben. Vorher hat der Mensch bei Spinnen auf Stroh geschlafen, irgendwo, wo es zugig war, wo es kalt war, wo gehustet wurde. Das heißt, der Mensch hat nur einmal seinen Wichten nach Sonnenuntergang meistens seinen ersten Schlaf gehabt, so seine 2, 3 Zyklen, so 3, 4,5 Stunden. Da wurde einmal der Tiefschlafanteil absolviert und dann war man in der Nacht wach, dann hat man irgendwas erledigt, getan und dann hatte man den zweiten Teil. Dann hat man eben vor Sonnenaufgang noch einmal circa 2 Schlafzyklen gehabt. Und dann wurde meistens tagsüber noch einmal geschlafen. So war eigentlich unser Schlafverhalten über Jahrhunderte. Dann kam die Industrialisierung, ja, und dann wurde gesagt, mehr oder weniger, auch dann in den 30er Jahren, der Mensch soll 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit haben. Und so wurde es dann einkategorisiert und wir haben uns dann vor allem Randchronotypen haben es dann schwer gehabt. Aber wichtig ist, dass wir vor allem, wie gesagt, der erste Drittel ist Tiefschlaf und je länger die Nacht und der Schlaf von uns geht, nimmt der REM-Anteil zu. Das heißt, wenn ein Mensch immer nur 5, 6 Stunden schläft, also sprich nur 3, 4 Zyklen, wird er einfach zu wenig REM-Schlaf haben. Deshalb ist das Nachschlafen oder das Ausschlafen so wichtig.
Sehr spannend. Ja, ich finde das. Danke nochmal für den schnellen Überblick zu den ganzen Rhythmen. Ich wollte es eigentlich im Vorfeld noch besprechen, aber jetzt haben wir es noch super runtergebracht, weil ich fand das auch noch ganz, ganz wichtig, dass man das dazu nimmt. Das Thema Schlaf, wie gesagt, haben wir eh schon gesagt, ist immer größer. So groß, dass auch mehrere Veranstaltungen dazu jetzt stattfinden. Jetzt hast du selber auch etwas ins Leben gerufen, nämlich du hast einen, nennt man Schlafkongress oder hat der, oder wie ist die genaue Bezeichnung dafür sozusagen?
Ich nenne ihn Tag des Schlafes.
Tag des Schlafes, schön. Erzähl uns kurz ein bisschen, wer sich dafür interessiert, nach der heutigen Folge, vielleicht kann der oder diejenige ja dann auch bei diesem Kongress oder des Tag des Schlafes dann teilnehmen auch.
Ja, gerne. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder die andere Zuhörerin dort entweder vor Ort oder online begrüßen zu dürfen. Es ist eine Hybridveranstaltung, also es werden Online-Tickets wie auch vor Ort-Tickets verkauft. Sie findet am 4. Oktober in Wien, im 3. Bezirk, im Hotel Savoyen statt. Wir haben dort eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, wo internationale Schlafexperten zu sehen werden. Unser Anliegen war einfach wirklich das Thema Schlafgesundheit einmal öffentlich zugänglich zu machen. Es gibt Schlafkongresse für Ärzte, für Schlafmediziner, aber jetzt auch für Interessierte, die sich in dem Thema weiterbilden wollen, für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologinnen, Lebens- und Sozialberater. Alle wollen das Thema, weil es ja in den Coachings, in den Therapien ganz ein wesentliches Teil und wissen eben wenig dazu. Und deshalb haben wir hier wirklich ein tolles Angebot, einen tollen Tag auf die Beine gestellt, wo es darum geht, was macht wirklich guten Schlaf aus. Und da ist Ernährung, Bewegung, Medizin, Coaching, Entspannung, alles mit dabei. Also wir haben vor Ort kann man sich die Rücken-DNA sich vermessen lassen mit einem ganz tollen Bettsystem, wo man vermessen wird, Seiten, Rückenschläfer, welche Polster braucht man. Also von Schlafumgebungsberatung bis hin zu Keynotes zum Thema Chronobiologie. Wir haben einen internationalen Speaker, den Leiter der Chronobiologie, den Herrn Professor Dr. Achim Kramer, der zu uns kommt. Wir haben über Schlaf-Apps und Variables den Leiter des Liebhaus Bern aus der Schweiz zu Gast. Wir haben auch den Manuel Chavos mit seiner Nokua-App, aber eben auch ganz viele andere, von Kinder- und Babyschlaf bis Ernährung über Fitness, über Lichtsysteme, wie man also einfach den Schlaf verbessern und optimieren kann. Es wird eben Ausstellerflächen, Keynotes und Workshops zu sehen kommen. Es gibt ein Sleep Food für alle Vorortteilnehmer, für ein Buffet, wo es Anregungen gibt. Welches Essen macht mich müde? Welches Essen macht mich wach? Also ein Wach- und Schlafbuffet wird es geben. Und es wird ein tolles Goodiebag geben für alle Vorortbesucher mit tollen Schlafprodukten.
Sehr spannend. Hab mir den Termin auf jeden Fall schon einmal notiert. Trifft eigentlich genau das, was mich einfach so wahnsinnig auch brennend interessiert an dem ganzen Thema. Und wen dieses Thema auch noch besonders interessiert, der sollte auf jeden Fall die Early Bird Aktion nutzen. Die geht noch bis zum 31.08., wo es -15% auf alle Tickets gibt, auf der Homepage www.tagdesschlafes.com. Jetzt haben wir schon viel gesprochen. Ich hätte noch gerne von dir, oder ich würde mir wünschen, 3 so Take-Home-Messages für den Zuhörer, Zuhörerinnen, Sportler, Sportlerinnen. Was kann man machen? Oder welche 3 Take-Home-Messages hättest du zum Thema Schlaf in Bezug auf Sport sozusagen? Was wäre da für dich ein...
Wichtigste, glaube ich, das haben wir heute sehr ausführlich besprochen, kenne deinen Chronotyp. Die wichtigste zweite Message ist, finde deine innere Balance. Das ist jetzt sehr abgedroschen, aber was ich meine damit ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass wir hier auf der Erde immer zwei dem Gesetz der Polarität ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt leicht, schwer, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt einmal Sieg, es gibt Niederlage. Es gibt gut, es gibt böse. Es gibt von allen immer zwei Seiten. Meine Klienten hadern immer am meisten, wenn sie immer nur eines wollen. Deshalb meine zweite Take-Home-Message ist, finde deine Balance, akzeptiere einfach beide Seiten im Leben. Akzeptiere im Hier und Jetzt deinen Moment, dass es heute nicht zum Sieg gereicht hat, dass es auch die Niederlagen gibt. Ist so. Punkt. Es gibt aber auch gute Tage. Die kommen wieder.
Ich glaube, das ist das Polaritätsgesetz, oder?
Genau.
Quasi Tag genau. Nach Tag gibt es nicht ohne Nacht.
Genau. Genau, ja, schön. So wie es das Schlafen gibt, gibt es das Wachsen. Und je mehr ich quasi hier im Balance bin mit mir und diesem Polaritätsgesetz, desto besser kann ich schlafen. Und das Dritte, was ich mitgeben möchte, ist, am Abend nach Beginn der Melatoninproduktion, nach dem Start der Melatoninproduktion, und die beginnt, wenn es dunkel wird, bringt Grübeln und Nachdenken nichts mehr. Wir sind in einem Zustand, wie wenn ich irgendwie eine übel gelaunte Droge zu mir genommen hätte. Das Melatonin ist unser, ich sage immer, kleines Depri-Hormon. Es ist der Gegenspieler vom Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon. Grübeln, Nachdenken über Dinge tue ich lieber tagsüber, wenn das Serotonin das Kommando in meinem Körper hat. Sobald es aber draußen dunkel ist und das Melatonin im Körper das Kommando hat, bringt Grübeln und Nachdenken nichts. Also am Abend lieber loslassen, an was Schönes denken, an was Schönes, wenn ich mit einer schönen Traumvorstellung vom nächsten Tag, von der nächsten Woche, von Olympia in 4 Jahren, wo ich am Siegerpodest stehe, mir das zu erträumen, mit diesen Gedanken, mit diesen Bildern schlafe ich eher und schneller und besser ein.
Was am Abend auch oft hilft zum Einschlafen, ist Lesen, also bei mir zumindest. Ich lese da gerne und mir fallen dann irgendwann die Augen zu sozusagen. 2 Bücher, die ich da jetzt bei mir liegen habe, wer da vielleicht ein bisschen näher reinlesen möchte. Es gibt einerseits so ein, du hast gesagt, das ist das meistverkaufteste Buch zum Thema Schlaf, das große Buch vom Schlaf, das ist sehr wissenschaftlich geschrieben. Wie so oft in der Wissenschaft, Wissenschaft ist immer Irrtum neuester Stand und der wird sozusagen immer wieder auch eingeholt. Der Autor selber, hast du mir gesagt, hat gesagt, dass er viele Sachen vielleicht nicht mehr so schreiben würde. Deshalb dieses Buch gewisserweise auch zu hinterfragen, wie jede Studie vielleicht auch zu hinterfragen ist immer wieder. Das andere Buch ist von Nick Littlehales. Das ist ein Schlafcoach, das Buch hast du mir empfohlen, danke nochmals dafür, der mit sehr vielen Spitzensportlern zusammenarbeitet. Und das ist sehr kompakt und schön gut zusammengefasst, finde ich. Und das lässt sich gut lesen. Also wer sich da noch ein bisschen mehr vertiefen will, der kann in erster Linie zu dem Kongress gehen von der Melanie. Oder er checkt sich eines dieser beiden Bücher, um da noch mehr Infos zu bekommen. Beziehungsweise auch auf deiner Homepage, glaube ich, gibt es eh auch noch Infomaterial. Deine ganzen, also von Zeitungsartikeln, wo du da warst, anderen Podcast-Folgen und so weiter. Das werde ich dann natürlich auch alles verlinken. Ich sage nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Input, den du da geliefert hast. Das Thema ist, wie so viele, riesig. Man könnte wahrscheinlich eine 24-Stunden-Folge darüber machen. Dann würden wir aber nicht unseren Schlaf bekommen. Und deshalb sage ich vielen lieben Dank für die Zeit.
Ich danke dir. Danke sehr.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.